Hekigan Rocco Nummer 13. Harrius Schnee in der Silberschale. Ein Mönch fragte Harrio, was ist die Daiwa-Schule? Harrio antwortete, ich fülle Schnee in eine Silberschale. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Was ist die Daiwa-Schule? Harrio antwortet, ich fülle Schnee in eine Silberschale. Ein sehr schönes, weil sehr kurzes Koan. Und obwohl es so kurz ist, hat unser Geist die Fähigkeit, aus dieser sehr kurzen Geschichte eine komplizierte Geschichte zu machen. Wenn wir die Geschichte hören, überlegen wir erstmal, was ist diese Daiwa-Schule eigentlich? Habe ich noch nie gehört. Netterweise hat Sekida dazu etwas in seinen Kommentar geschrieben, um uns auf die falsche Fährte zu bringen. Und er schreibt dazu, Daiwa ist Kanadaiwa oder Kanadeva, der 15. Patriarch in Indien. Er war ein Schüler von Nagarjuna, ca. 150 bis 250, der die buddhistische Philosophie vervollkommnet hat. Daiwa selbst war auch ein Philosoph. Er redete frei und argumentierte stark und er soll viele nicht-buddhistische Schüler in der Rede geschlagen haben. Das erzeugt unausweichlich Fragen über die Zen-Mönche, die ja sagen, dass Zen nicht mit Logik verstanden werden kann, dass es weder mit Worten noch Schriften erklärt werden kann und dass es nicht vom Verstand erfasst werden kann und so weiter. Also danach fragt der Mönch nach der Schule von Kanadeva. Und Harrios Antwort ist nur, ich fülle Schnee in eine Silberschale. Natürlich lesen wir alle diesen Kommentar und stellen uns zunächst die Frage, was hat Harrios Antwort mit dieser Daiwa-Schule zu tun, mit dieser Philosophie Nagarjuna? Zentrale philosophische Figur in der Mahayana-Theorie. Das kommt unserem Geist, der kompliziert sein möchte, sehr entgegen, so eine Geschichte zu hören und so einen Kommentar zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen, wie das eigentlich ist mit dem Verhältnis zwischen Zen und Reden und Schweigen. Wenn wir angefangen haben, mit Koan zu arbeiten, haben wir nach einiger Zeit einen starken Verdacht dem Reden gegenüber entwickelt. Irgendwie haben wir festgestellt, dass jedes Mal, wenn wir etwas gesagt haben, war sofort falsch. Also lassen wir das mit dem Reden. Reden nichts gut. Und gefragt wird hier nach Kanadeva, jemand, der argumentiert und eine Form von Logik verwendet, um den Dharma zu erläutern. Das ist das andere, was wir auch gerade gelernt haben. Jedes Mal, wenn wir irgendwie mit Logik kommen, bei Koanlösungen, dann ist das auch immer falsch. Also, das haben wir jetzt alles verstanden oder verinnerlicht. Und dann kommt so eine Geschichte, dass nach der Daiba-Schule gefragt wird. Was wir uns als Antwort wünschen würden, was zu unserem Verständnis passt, nachdem wir eine Zeit lang Koans gemacht haben, ist einfach so still da sitzen. Wenn Reden, Begründen, Argumentieren, Logik falsch ist, dann ist das, was das alles nicht ist, ja, wahrscheinlich richtig. Das ist dann, nachdem wir unsere Verhaftung an Reden, Erklären und Logik aufgegeben haben, die nächste Verhaftung, auf die wir stoßen. Also, man könnte das Haften an der Lehre oder an der Leerheit nennen. Das ist dann auch so eine Phase, dass wir dann bei jedem Koan meinen, es wäre einfach wichtig, entweder uns in Sazen zu setzen oder einfach nichts zu sagen. Nichts sagen, nichts tun, kann man noch nicht reinfallen. Das ist eine neue Form von Verhaftung. Die ist, weil es eine Verhaftung ist, auch nicht besser als die anderen, die es vorher gab. Wenn wir dabei festhalten. Jetzt kommen wir zu der Antwort. Ich fülle Schnee in eine Silberschale. Und wenn man sich das mal vorstellt, man hat so eine große Schale aus Silber, richtig schön groß, blank poliert natürlich, deswegen Silber, und ich fülle da Schnee rein, dann sieht man, wie das bisschen Schnee, was ich gerade einfülle, überall auftaucht, am ganzen Rand. Der Schnee wird überall gespiegelt in der großen Schale. Und zwar, weil die Schale rund ist, auf allen Seiten. Das heißt, was sich uns aufdrängt, ist ein Bild, was man zur Zeit, als dieses Koan erfunden oder aufgeschrieben wurde, gar nicht kannte. Ein Hologramm. Etwas, was an einem bestimmten Ort geschieht, ist auf einmal überall gleichzeitig Teil des Ganzen. Und wenn wir uns ein bisschen mit buddhistischer Mahayana-Philosophie, Theorie beschäftigt haben, dann finden wir auch ganz schnell Entsprechungen dazu. Es gibt das Netz des Indra. Die Vorstellung, dass alle Dinge, alle Phänomene miteinander verbunden sind. Ein Netz aus Perlen. Und wenn ich irgendwo im Universum ein Licht anmache, dann spiegelt sich dieses Licht überall im ganzen Universum. Und die Spiegelungen in den Perlen spiegeln sich auch wieder. Wenn ich irgendwo ein Licht anmache, wird das ganze Universum erhellt oder erleuchtet. auch ein Bild von einem Hologramm. Und das ist etwas, was sich uns aufdrängt, wenn wir diese Geschichte hören, wie jemand Schnee in eine Silberschale füllt. Wenn wir uns das wirklich vorstellen, dann sehen wir vielleicht dieses Bild und leiten daraus dann Sätze ab, die zu der Mahayana-Theorie passen, die wir bisher gelesen, gehört haben von Welten. Wir glauben, dass wir sie vielleicht ein bisschen verstanden haben. In das, was ich da sehe, kann ich unglaublich viel rein interpretieren. Zum Beispiel, alles ist eins. Im Moment, wo ich den Schnee in die Silberschale fülle, verwandelt sich die ganze Silberschale in Schnee. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo links, wo rechts ist. Überall ist Schnee in dem Moment, wo ich Schnee in die Schale fülle. Alles ist eins. Alles ist das Gleiche. Das ist ein Weg, diese Geschichte, diese Antwort zu interpretieren. Da wir kreativ sind, probieren wir vielleicht so eine Antwort. Und die Antwort ist dann falsch. Das Schöne an unserem Geist ist, wenn er ein Problem sieht, das er nicht lösen kann, produziert er sofort eine neue Lösung. Und zwar so lange, bis das irgendwann klappt. Und bleibt dabei in seinem normalen Modus. Also, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Frage und der Antwort. Und wenn das, was ich eben mit der relativ komplizierten Theorie angegeben habe, wenn das nicht die Antwort ist, dann gehen wir einen Schritt zurück und denken nochmal nach, okay, das war's jetzt nicht, dann ist was anderes gemeint. Mal kurz nachdenken. Ha! Natürlich kann ich diese Geschichte auch vollkommen anders interpretieren. Ich fülle Schnee in eine Silberschale, heißt Perlen vor die Säue werfen. Eine wunderschöne Silberschale, und da füllt jemand Schnee rein. Wer macht denn das? In eine Silberschale. Kostbare Silberschale. Füllt jemand mit Schnee von draußen. Oder, ich könnte sagen, es ist ein Sinnbild für etwas vollkommen Überflüssiges. Also eigentlich will Harry sagen, man braucht das nicht. Warum sollte man Schnee in eine Silberschale tun? Die Silberschale ist an und für sich schon sehr schön. Sie glänzt, hat eine wunderschöne Oberfläche. Warum sollte ich da Schnee reinwerfen? Und das kommt uns dann sofort logisch vor. Vielleicht. Die Daiba-Schule, also irgendwelche logischen Erklärungen in den Dharma einzubringen, heißt einfach, Schnee in eine Silberschale zu tun. Das heißt, etwas vollkommen Überflüssiges zu machen. Der Dharma ist die Silberschale und der braucht keinen Schnee. Der braucht keine Erklärung, der braucht keine Logik. Der Dharma ist aus sich selbst heraus klar, leuchtend und spiegelnd. Den brauche ich nicht mit Schnee zu schmücken. Eine weitere Erklärung. Hört sich auch gut an. Gefällt mir eigentlich auch schon besser als die vorige, weil man dazu keine Kenntnis der buddhistischen Theorie braucht. Schon ein bisschen besser. Aber es bleibt dabei, es ist wieder eine Erklärung. Es ist wieder ein Hängen in einer logischen Welt und der Umgang mit einer offenen Frage dahingehend, dass wir sie erklären müssen. Die Frage wird gestellt, die Antwort kommt und wir brauchen eine Erklärung. Wenn wir diese Erklärung nicht haben, dann stehen wir leer in der Welt und können uns nicht orientieren. Unerträglich, dass etwas vollkommen ohne Erklärung passiert, insbesondere wenn das so prominent aufgeschrieben wird, Frage-Antwort, das ist für uns nicht zu ertragen. Denn wenn wir diese Erklärung nicht haben, was der Zusammenhang zwischen diesen Dingen ist, können wir uns nicht orientieren. Wenn wir uns nicht orientieren können, wissen wir auch nicht, wer wir selbst sind. Wir können nicht bewerten, ob diese Antwort gut oder schlecht ist, ob sie richtig oder falsch ist. Wir stehen einfach vollkommen blind im Nebel. Das ist für uns ein unerträglicher Zustand. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir immer ein Netz von Erklärungen dazwischen bauen. Diese Erklärungen, Modelle, Vorstellungen sind eine Art Orientierungssystem, Landkarte, das wir über die Welt legen, um uns zurechtzufinden. Und in vielen Fällen ist es auch nützlich, so ein Modell zu benutzen. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Aber was uns meistens nicht bewusst ist, es ist vollkommen willkürlich. Und die Beziehung zwischen der Landkarte und dem tatsächlichen Geschehen kann alle möglichen Ausprägungen haben. Es kann so eine Beziehung geben wie zwischen einer Landkarte und dem Land, was es beschreibt. Wenn ich eine Landkarte von Indien habe, dann gibt mir das in gewisser Hinsicht die Möglichkeit, wenn ich in Indien bin, da zurechtzukommen. Ein ganz kleines bisschen. Das heißt aber nicht, dass ich in Indien war. Das heißt auch nicht, dass ich problemlos durch Indien durchkommen werde. Aber es gibt zumindest eine Beziehung zwischen den beiden. Und das könnte hilfreich sein, dieses Modell, was ich benutze, diese Landkarte. Die Landkarte passt zu Indien. Das gibt es. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir ohne diese Landkarten gar nicht leben können, dass wir uns immer welche basteln, gibt es auch Landkarten, die überhaupt nicht zu dem Land passen, von dem wir reden. Beziehungsweise es gibt Landkarten, die überhaupt kein existierendes Land beschreiben. Oder es gibt Landkarten, die einen Zustand des Landes in der Vergangenheit beschreiben. Vor 500 Jahren. Nicht sehr nützlich. Oder einfach bei uns in Europa eine Karte, die 70 Jahre alt ist politisch. Eigentlich unbenutzbar. Die Karte kann veraltet sein, sie kann komplett falsch sein. Die Karte kann von jemand gemacht worden sein, der uns beeinflussen will. Oder die Karte kann einfach eine sein, die wir sehr gerne haben. Die wir einfach sehr schön finden. Die Karte ist einfach aus einem sehr schönen Material hergestellt, fühlt sich gut an, schöne Farben. Und deswegen hängen wir an dieser Karte und würden vielleicht eine andere Karte, die besser passen würde, nicht nehmen, weil die nur aus so schäbigem, dünnem Papier ist und die Karte, die wir mögen, schöne Farben hat, fest ist und sich gut anfühlt. Schöne Haptik, nicht so ein komischer Faltplan, sondern etwas, was man schön auffalten kann und auch schön wieder zusammenlegen kann. Solche Karten gibt es. Letztendlich verlangen Koans aber immer, dass man diese Landkarten weglässt. Und das ist sehr schwierig für uns, weil unser Geist, wie gesagt, sich wohlfühlt, wenn er ein Terrain hat, wo er navigieren kann, wo er seinen Platz bestimmen kann, wo vollkommen klar ist, was richtig und was falsch ist, was noch ein bisschen sekundär ist, was viel wichtiger ist, wer bin ich, wer ist jemand anders, was darf ich hier, was darf ich nicht, was kann ich hier tun, was ist nicht möglich. Dafür brauchen wir diese Ortsbestimmung. Die Ortsbestimmung besteht darin, dass wir in einer beliebigen Situation, die irgendwie ist, ein Netz darüber werfen, ein geistiges Netz. Dieses geistige Netz sind unsere Orientierungsmarken. Und dieses Netz hat den großen Nachteil, nicht aus sich selbst heraus, sondern so, wie wir es benutzen, dass wir dieses Netz für wirklicher halten als das, was darunter liegt. Die Schwierigkeit bei Koans meistens ist, dass ich, wenn ich mit einer Koan-Frage konfrontiert werde, ist die Blume tot oder lebendig, dass ich die Blume gar nicht sehen kann, weil ein Netz darüber hängt, ein Gebilde, ein zusätzliches Gebilde, was nur aus meinen Vorstellungen besteht. Das Gebilde besteht, und natürlich möchte das Koan das in mir wecken, mich in diese Falle locken. Das Gebilde besteht aus Begriffen, Leben, Tod, aus Logik. Etwas kann nicht gleichzeitig lebend und tot sein. Das ist für uns ausgeschlossen, zumindest für Leute, die in griechischer Logik aufgewachsen sind. Ein drittes ist nicht gegeben. Was kennzeichnet eigentlich Leben? Was ist eigentlich Leben? Wo fängt Leben an? Wo hört Leben auf? Also kramen wir immer weiter bei etwas, was im Moment gar nicht da ist. Vielleicht kommen wir irgendwie auf die Definition von Leben. Leben muss sich fortpflanzen, Leben muss Wachstum haben, Leben muss Stoffwechsel haben. Und alle diese Sachen schleppe ich mit in den Doxanraum. Sie sind nicht sofort da, aber so schnell wie unser Geist funktioniert, kaum ist die Frage gestellt, kramen wir sie raus. Und stellen sie hier vor die Blume. Und deswegen ist es für uns so schwierig, das herauszufinden, ob die Blume lebendig ist oder tot. Weil wir die Blume gar nicht sehen können. Weil wir eigentlich über die Blume, weil wir mit einer offenen Frage konfrontiert werden, die wir nicht mit unserem Intellekt beantworten können, sofort eine Mauer aus Begriffen ziehen, die dazu führt, dass wir das, was dem Ganzen zugrunde liegt, nicht mehr erkennen können. Wir denken meistens, wenn wir uns mit Koans beschäftigen, dass es komplizierte Fragen sind. Ah, Koans sind kompliziert. Wie soll ich das verstehen? Wie soll ich etwas verstehen, was sich irgendwelche Chinesen vor 800 Jahren ausgedacht haben? Ich war doch nicht dabei. Ich kann das doch nicht wissen. Und mir fehlt doch der ganze Hintergrund zur chinesischen Kultur. Ich verstehe doch diese Sprache nicht. Ich verstehe diese ganze Begrifflichkeit nicht. Also, was wir uns eigentlich noch wünschen, ist, dass wir zusätzlich zu dem ganzen Gerümpel, was wir an westlicher Theorie in unserem Geist mit uns rumschleppen, dass jemand uns vorher noch das entsprechende Äquivalent in chinesischem Geistesgerümpel zur Verfügung gestellt hätte, damit wir uns damit noch schwerer machen können. Koans funktionieren, obwohl sie aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, genau deshalb auch bei uns, weil dieses Gerümpel keine Rolle spielt. Die Schwierigkeit bei Koans besteht nicht darin, etwas intellektuell zu verstehen. Sie besteht auch ganz bestimmt nicht darin, dass das, was da beschrieben ist, in irgendeiner Art und Weise kompliziert ist, sondern die Schwierigkeit besteht darin, dass das, was da beschrieben ist, unglaublich einfach ist. Unglaublich einfach. Nichts ist einfacher als das. Nur unser Geist ist nicht einfach. Und der ganze Sinn der Koan-Schulung ist, uns dahin zu bringen, dass wir nicht mehr auf unseren komplizierten Geist vertrauen. Und dass wir, wenn wir eine Situation erleben, die wir nicht erklären können, wo wir zum Beispiel zwischen zwei Ereignissen keine Verbindung erkennen können, dass wir damit aufhören, sofort eine zu erfinden und dazwischen zu bauen und darüber zu bauen, solange bis wir das, was da eigentlich passiert, nicht mehr sehen. Warum ist das jetzt wichtig? Warum macht man so eine Übung? Welchen Zweck soll das haben? Warum soll das vor allem zur Befreiung führen? Das ist so eine Art Denksport. Also erstmal ist es ein Nicht-Denksport hauptsächlich. Und der andere Aspekt ist, wir gehen mit uns selbst genauso um. Koans werfen in uns Fragen auf, für die wir sofort irgendeine Antwort, eine Erklärung hineinkleben. Mein Umgang mit mir selbst besteht auch nur aus solchen Landkarten, fast ausschließlich. Tatsächlich, wenn ich mal hingucke, wie mein Leben ist, verglichen mit meiner Beschreibung meines Lebens, werde ich feststellen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Weil wir aber in unseren Beschreibungen leben, erfassen wir eigentlich nur das, was zu den Beschreibungen passt. Sachen, die wir nicht beschreiben können, können wir zum Beispiel nicht weitergeben. Wie zum Beispiel eine Tasse Tee schmeckt, da können wir irgendwie Sachen sagen wie gut, schmeckt lecker, sehr gut, danke. Aber weil wir das nicht in eine bestimmte geistige Form pressen können, in ein Modell, können wir uns darüber auch nicht weiter unterhalten, außer dass wir sagen, schmeckt gut. Und damit verschwindet dieses Erleben auch zu einem sehr großen Teil aus unserer Wahrnehmung. Tatsächlich sind wir so gepolt, dass wir glauben, nur die Dinge sind wirklich, die zu unserer Begriffswelt passen. Das, was da nicht reinpasst, blenden wir aus. Gehört nicht dahin, ist nicht wirklich. Wenn wir sitzen, erleben wir nicht nur bei der Koan-Arbeit, auch einfach beim Sitzen, wie es eigentlich ist. hier in der Sendung sitze, mit meiner Begriffswelt, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Wünschen, mit meinen Absichten und wie sich das von Zeit zu Zeit ändert, wie das unwirklich wird. Die Sachen, die mir am Anfang, wenn ich in das Session reinkomme, total wichtig sind, auf einmal verschwinden, vollkommen unwichtig werden. Oder umgekehrt, wenn ich einen Zustand der Ruhe erreicht habe, kommt auch mal vor, selten genug, und denke, ah, jetzt habe ich es, das ist es. Dann kommt vielleicht das Ende der Sessions und mein Geist fängt wieder an, sich zu bewegen und überlegt, was nachher wieder sein wird. Und baut wieder eine Welt zusammen, die im Moment gar nicht da ist. Das heißt, ein Session, genauso wie die Koranarbeit, zeigt uns die Unwirklichkeit dieser Modellwelten. Innerhalb dieser Modellwelt, dieser ausgedachten Welt, die ich mir zusammengebaut habe in meinem Geist, gibt es so etwas wie Befreiung nicht. Da gibt es zwar sowas wie das Wort Befreiung, aber eigentlich ist genau dieses geistige Gerüst, in dem wir da leben, das, was uns unfrei macht. Nichts anderes. So etwas wie Leben und Tod, schönes Beispiel mit der Blume, entsteht in dem Moment, wo ich die Frage stelle, ist die Blume tot oder lebendig? Wenn ich diese Frage nicht stelle, wenn ich nicht in Begriffen von Leben und Tod denke, dann existiert das nicht. Das heißt, in dem Moment, wo unser begrifflicher Geist aufsteigt, schaffen wir Leben und Tod, Unfreiheit, Gebundenheit, ausgeliefert sein, leiden. Umgekehrt, in dem Moment, wo ich in der Lage bin, von diesen komplizierten Zusatzmodellen in meinem Geist einfach abzulassen, einfach fallen zu lassen, loszulassen, verschwinden alle diese Dinge. Tatsächlich so etwas wie Leben und Sterben ist nur ein Problem für den logischen, denkenden Geist. Die Blume müsst ihr selbst fragen, ob sie darunter leidet. Das ist es, was diese Koan-Antwort oder diese Koan-Frage von euch eigentlich erwartet. Dass ihr diese Blume fragt und sie nach ihrer wirklichen Wahrheit fragt, was mit Leben und Tod ist. Und nur wenn ihr es schafft, eure Vorstellung wegzulassen, wenn ihr es schafft, einfach zu werden, dann könnt ihr verstehen, was die Blume euch sagt. Und dann könnt ihr verstehen, was der Weg zur Freiheit ist. Dass der Weg der Freiheit nicht ist, dass ihr irgendetwas wissen oder lernen müsst, was ihr noch nicht habt, sondern dass er darin besteht, das wegzulassen, was ihr euch selbst an Schwierigkeiten aufgebürdet habt und die ganze Zeit immer wieder neu heranschafft. Unser Geist macht Sachen kompliziert. Also, Schnee in einer Silberschale. Wenn ihr euch dieses Koran anschaut, was ist die Daiba-Schule? Ich fülle Schnee in eine Silberschale. Dann ist das Beste. Alle komplizierten Antworten einfach wegzulassen, alle Theorien wegzulassen. Alles Wissen über die Kanadeva-Schule wegzulassen. Alles Wissen über Mahayana-Theorie wegzulassen. Und dann werdet ihr auch verstehen, was diese Antwort bedeuten könnte. Nur Tee trinken. Das ist übrigens nicht die Koan-Antwort, was ich immer dachte. Vielen Dank.